Herzlich willkommen. Das ist der Schillergarten in Dresden. Das ist Open Air. Und das ist einfach Dresden. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Wir versuchen doch mal heute so ein richtig schönes Spätsommer-Open Air. Das Wetter spielt mit und ich denke, wir haben in den nächsten Minuten viel Spaß miteinander. Dresden im September 2017. Wir diskutieren heute über Dynamos Spagat zwischen Anspruch und Zweitliga-Realität, über eine große Europacup-Jubiläum, über Comeback-Qualitäten und machen auch schon etwas Appetit auf den Winter. Das geht ganz ohne Marzipankartoffeln und Lebkuchen im Supermarktregal. Und zwar mit diesen Gästen. Er ist Ehrenspielführer, Vereinslegende und ein ganz, ganz wichtiger Scout. Dazu hat er 70 Jahre Lebensweisheit. Wir freuen uns auf Hansi Kreischer. Nach dem Verletzungsschock vom 30. Juli heißt es für ihn aktuell Comeback Stronger. Morgen schmeißt er die Krücken weg. Freue mich auf Pascal Testroth. Auch er kämpft sich gerade zurück. Eine Außenbanddehnung hat ihn zuletzt außer Gefecht gesetzt. Neuzugang Sören Gonter. Er ist Eurofighter, Aufstiegstrainer, Kenner der zweiten Bundesliga, stand zuletzt bei Rapid Wien an der Seitenlinie. Mike Büskens. Und er ist Moderator beim MDR, vor allem in Sachen Sport unterwegs und dazu auch noch Weltcup-Organisator. Das alles in einer Person, René Kindermann. Hansi. Dynamo steht nach 5 Spieltagen in der zweiten Liga auf Platz 14. 5 Punkte aus 5 Spielen. Wie können wir das beziffern? Ist das ein Fehlstart? Ist das ein Stotterstart? Ist das ein Kaltstart?
Ja, für mich persönlich jetzt mal ist es wichtig, dass auch dieses Jahr wieder die Klasse gehalten wird. Und wir haben momentan 5 Punkte. Sicherlich haben wir nicht so stark gespielt wie in der vergangenen Saison. Und sollten jetzt uns besinnen, vor allen Dingen auch was das Abwehrverhalten betrifft, dass wir ganz besonders eben keine Geschenke verteilen, beziehungsweise ja, auch wenn wir mal in Führung gehen, das Ding möglichst über die Bühne bringen oder eben auch mal wie vergangenen Freitag das zweite nachschieben und dann auch die Spiele klar gewinnen. Ja, die Mannschaft kann mehr, man ist nicht besonders gut gestartet, das zeigen also die 10 Gegentore, das ist Tabellenletzte in dieser Beziehung.
Warum ist das so?
Ja, einerseits muss man auch erstmal wieder zusammenwachsen, das ist auch Fakt. Wenn man so will, hat man ja auch irgendwo wieder, nicht von ganz vorne, aber eben auch wieder neu angefangen mit der Mannschaft. Viele sind dazugekommen. Schade, dass Sportfreund Gonter also auch momentan verletzt ist, der sicherlich auch ein bisschen mehr Stabilität dahin reinbringt, Führungsqualitäten hat. Und ich denke schon, dass man dort noch auch in nächster Zeit sich steigert, beziehungsweise eben noch nicht mehr so viel zulässt. Und dann eben auch die Punkte macht. Ja, das, so ein Spiel wie gegen Sandhausen, 0-4, wir haben uns also vor der Sendung ein bisschen unterhalten, das darf eigentlich nicht passieren, weil er spricht von Arbeitsverweigerung, es sah wirklich also so aus, als würden wir uns da ergeben und nun dem Gegner anbieten, haut uns endlich die Bude voll, damit die Zuschauer noch ein bisschen Freude an uns haben. Also ich sage es mal ketzerisch, so wie wir da uns verkauft haben, das darf natürlich zu Hause nicht passieren.
Ja, René, ein paar Punkte mehr könnten es schon sein. Die späten Gegentore auch gegen Bochum und jetzt am Freitag gegen Fürth, die tun schon mächtig weh.
Naja, das ist halt immer schade mitzuerleben, weil diese Mannschaft halt, wie es Hansi schon gesagt hat, ein so unglaublich großes Potenzial hat, um sicherlich da deutlich besser mitzuspielen. Aber ich glaube auch, dass dieser Anfang von so einer Saison immer ganz schön schwierig ist, gerade wenn man nach so einer Saison kommt und wie die vergangene Saison, die so außergewöhnlich gut gelaufen ist, wo, glaube ich, allen klar ist, dass das wirklich außergewöhnlich war, was da passiert ist auf dem Fußballplatz. Aber trotzdem sind die Erwartungen halt groß und auch richtig, dass sie groß sind, weil es ist eine fußballverrückte verrückte Stadt, die das einfach lebt und die das einfach verdient hat, dass da guter Fußball gespielt wird. Und wenn das dann so überhaupt nicht bis hin zu einer, also ich finde es aber, es war noch ein bisschen zu viel, aber bis hin zu so einer schlechten Leistung wie gegen Sandhausen, dann ist es auch normal, dass man da entsetzt drüber sein darf und auch sein muss, weil sonst, wenn das so gleichgültig wäre und wir gesagt haben, naja, da haben sie halt 0-4 verloren, dann das wäre nicht Dresden. Dresden ist halt anders in Sachen Fußball.
Das hat auch schon ein Geschäftsführer von Dynamo mal gesagt. Bekommt Dynamo aber momentan vielleicht auch so zu spüren, dass das zweite Jahr, von dem man ja immer sagt, es ist das Schwierigere, dass es wirklich schwieriger ist?
Na, ich glaube, dass man, ich glaube, im letzten
Was
Jahr
für Phrasenschweine
wart ihr Sechster, oder?
Fünfter.
Fünfter, so, also das war ja eine überragende Saison, wo alles passte. Und man darf halt nicht vergessen, dass man auch vor der Saison 3 Ergebnisspieler verloren hat. Na, mit Kutschke hast du einen verloren, ne? Gogia und Stefaniak, hast du Spieler verloren, die den Unterschied gemacht haben. Über Standards, über ein 1 gegen 1, aber auch über die Wucht. Und die kannst du nicht 1 zu 1 so ersetzen. Ja, das muss auch wieder wachsen. Pascal, ja, der auch für das eine oder andere Tor gut war, fällt auch aus. Und von daher glaube ich, dass man ja, einfach die Ruhe bewahren muss. Den Leuten das Vertrauen aussprechen sollte, weil eigentlich dieser Fußballstandort ist total geil, auch wenn es die falschen Vereinsfarben sind aus meiner Sicht. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ja, aber weil wenn aus
dem Maxi machen Pott sich hier in der Anfangsphase wenig Freude.
Nein, aber du musst ja ehrlich sein. Und wenn du aus dem Pott kommst, ja, und bist blau-weiß gewohnt und das Schwarz-Gelbe 40 Kilometer weiter magst du nicht so gern, dann tut das halt auch mal weh. Nein, aber ich glaube, dass die Voraussetzungen einfach genial sind, dass man sich in den letzten Jahren super entwickelt hat und dass solche Phasen auch mal dazugehören, auch mal, dass du einen auf den Arsch kriegst.
Wir hören mal rein, was die Spieler zur Situation aktuell gesagt haben. Nach dem 1:1 haben wir ein paar Spieler befragt, wie sie das Ganze sehen.
Die 5 Punkte machen es jetzt nicht grandios, aber ja, wir brauchen uns jetzt auch nicht einbullen, weil man sieht, dass man guten Fußball spielen können und ja, natürlich in der Liga auch unsere Punkte sammeln können. Da müssen wir aber genau das abrufen, was wir heute gemacht haben.
Ja, nach den ersten 2 Spielen standen wir mit 4 Punkten da. Jetzt haben wir 3 Spiele und nur 1 Punkt gesammelt. Das ist natürlich sehr bitter für uns. Tut natürlich auch sehr weh, dass wir das heute nicht nach Hause bringen. Trotzdem gilt es nicht aufzugeben, nicht aufzuschocken, weiter zu arbeiten, weiter Gas zu geben. Und irgendwann haben wir das Glück dann auch auf unserer Seite und dann gewinnen wir die Spiele auch.
Ja, durchwachsen. Es geht noch was nach oben, auf jeden Fall. Und das ist schön, weil man kann sich immer verbessern in der ganzen Saison.
Wie seht ihr beide denn das? Zeigt der Trend jetzt wieder nach oben, nach dem 1:1 gegen Fürth? Zwar nur ein Punkt, aber nachdem Bochum und Sandhausen schwer verdauliche Kost waren, konnte man sich das am Freitag dann doch anschauen.
Ja, ich glaube, dass es am Freitag ein sehr gutes Spiel von uns war. Also von der ersten bis zur letzten Minute natürlich beim Gegentor, ja, das darf dann einfach nicht passieren. Das ist, wie es der Hansi eben gesagt hat, das Spiel muss man dann nach Hause bringen, auch wenn man das zweite Licht nachlegt. Aber ja, es ist leider so eine leidige Fußballweisheit, wenn man eben die Tore nicht macht, dass man sich dann hinten noch einen fängt. Aber ich glaube, die Leistung war von der ersten bis zur letzten Minute von allen Beteiligten wirklich richtig, richtig gut. Und wenn wir das da weitermachen am Sonntag in Regensburg und die nächsten Spiele, dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir unsere Punkte einfahren werden.
Paco, wie siehst du es?
Ja, ähnlich wie Sören. Ich glaube, vor dem Testspiel in Usti hat unser Trainer gesagt, dass es ganz wichtig ist, für uns mal wieder die Null zu halten. Und das sieht man jetzt gerade am Freitag. Für ein Tor sind wir immer gut. Ich glaube, am Freitag haben wir auf uns viele Chancen herausgespielt. Natürlich war die, ich glaube, 44. Minute sehr ärgerlich, wo Sascha sich super durchgesetzt hat. Wenn er den Meter besser nach links spielt, schiebt Ayers ins leere Tor, dann wäre das Spiel wahrscheinlich schon durch gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du halt 1 in Führung gehst und wir halten jetzt mal langsam wieder die 0, dann, ja, dann gewinnen wir die Spiele auch. Aber es war ein guter Schritt in die richtige Richtung und da müssen wir Sonntag gegen einen verdammt schweren Gegner, die im Moment wirklich Höhenluft geschnuppert haben, dranbleiben und dann wird das auch wieder.
Ja, bitter auch, dass der Schiedsrichter dieses Handspiel übersehen hat. Aber weil wir ihn gerade gesehen haben, Pipo Heise, wir haben ja über die Abgänge schon geredet, von Stefaniak, von Kutschke und Gogia. Gut, dass er noch da ist, gut, dass er nicht nach England gewechselt ist. Seine Wertigkeit sieht man gerade nicht nur aufgrund seines Tores vom Freitagabend, auch für seine Standards braucht man ja fast einen Waffenschein.
Ja,
das stimmt. Das ist immer wieder wichtig, dass einfach solche Spiele auch nochmal gehalten werden können und sich mal sich so ein bisschen auch jemand gegen diesen Wahnsinn in diesem Ablösesystem so ein bisschen dagegen stemmt und sagt, ich habe hier mal noch ein Stückchen Ehre und sage, ich bleibe jetzt nochmal da, ich habe hier was unterschrieben und ich würde diesen Vertrag gerne erfüllen. Das ist ja ehrlicherweise für mich immer so ein bisschen, ich kenne das Geschäft natürlich, mir ist es auch klar, wie das funktioniert, aber grundsätzlich reden wir halt davon, dass jemand miteinander einen Vertrag abschließt und dann 2 Jahre, bevor der Vertrag abläuft, sagt, übrigens, war super, aber ich verschwinde jetzt schon mal. Und wenn du willst, kassier noch ein bisschen Geld oder aber, pass auf, wenn das nicht passiert, sage ich dir gleich, entweder wäre ich krank oder ich bin dann ablösefrei sowieso weg. Das ist halt so eine, das hat mittlerweile Ausmaße angenommen, also die sind auch für mich ehrlicherweise nicht mehr greifbar und erklärbar und fassbar.
Da fragt beim Kollegen Neymar nach, der ja, sieht das bestimmt ja, ein bisschen absolut, anders.
Aber das ist halt, ich verstehe das Geschäft.
Vielleicht kommen wir später noch dazu, es ist momentan ein bisschen
skurril, was da verstehe jeden einzelnen Fußballer, der sagt, Freunde, pass mal auf, ich kann da mein Gehalt verdoppeln, ich kann das alles nachvollziehen, aber trotzdem ist die Tendenz ganz schön kompliziert.
Da muss man dann, glaube ich, an der Stelle mal einhaken und eben beim Pippo ihm dann auch einfach ein Riesenkompliment aussprechen, weil das, was ich sagen kann, ist, dass er sich sowohl in der Mannschaft als auch im ganzen Drumherum hundertprozentig korrekt verhalten hat. Also,
der hat ja vielleicht mal Viertelstunde getrotzt, hat gesagt, es klappt nicht und das, dann sofort wieder den Schalter umgelegt.
Das ist auch
ja,
absolut natürlich. In Ordnung. Das ist auch absolut in Ordnung. Aber wie gesagt, gegenüber der Mannschaft 100% und das, was er vom ersten Spieltag hier an Leistung abruft, spricht sowieso für sich. Also von daher muss man ganz klar sagen, wie Pippo sich verhalten hat, war vorbildlich.
Woran muss man jetzt vielleicht arbeiten mit Blick auf den Sonntag? Defensive haben wir vorhin schon angesprochen, natürlich auch die Chancenverwertung. Das sind so die Punkte, die zuletzt aufgefallen sind.
Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir eine schwierige Vorbereitung hatten, weil viele Spieler so ihre Wehwehchen hatten. Mich hat es dann gegen Sandhausen jetzt erwischt, dass ich 2 Spiele verpasst habe. Ich bin aber guter Dinge, dass ich Sonntag wieder dabei sein kann.
Okay.
Muss natürlich der Trainer entscheiden, aber ich hoffe mal, dass das funktioniert. Niklas Hauptmann, der jetzt das erste Mal wieder im Kader war, was für uns auch ein super wichtiger Spieler ist, weil er auf der Position einfach Qualitäten hat. Und ich glaube, das hat er in der halben Stunde am Freitag allein schon gezeigt, dass er den Unterschied machen kann, den letztes Jahr Gogia zum Beispiel gemacht hat. Haris Duljevic, der relativ spät erst gekommen ist, Freitag, finde ich, super Spiel gemacht hat, 60 Minuten lang. Penny Mlapa, der kam am Donnerstag von der Nationalmannschaft, der hat einmal mit uns trainiert. Jeder kennt auch seine Qualitäten, der kommt jetzt erst dazu, weil wir eben vorne durch die Verletzung von Paco ja leider noch was machen mussten. Also da muss man, glaube ich, der Mannschaft dann auch die nötige Zeit geben, sich da zu finden und alle Spieler wieder drin zu haben. Und deswegen, wie gesagt, wie ich es eben auch gesagt habe, wenn wir die Leistung von Freitag weiter auf den Platz bringen und auch mit den Leuten, die uns da noch gefehlt haben, dann ist mir überhaupt nicht bange.
Wie siehst du Mlapa? Du bist ja nun mal Selbststürmer gewesen. Kann er Testroth und Kutschke... Ich guck dich Meinst an. Mike Büskens war, glaube ich, hab's ja mitbekommen, nicht jetzt unbedingt Stürmer. In der Jugend, okay. Aber dann bei Schalke schon eher weniger. Aber kommen wir mal zum Stürmer. Mlapa,
mein lieber Jens, du bist sicherlich Fußball-Experte, aber... Dass ich Stürmer war, das ist mir neu.
Gut, dann warst du offensiver Mittelfeldspieler.
Dann war ich
doch gefallen. Aber du warst für die Offensive und die Tore zuständig und hast ja nun bei Dynamo die meisten Tore erzielt.
Das hängt zusammen, wenn du Stürmer bist du näher am Tor dran. Ja. Wenn du Mittelfeldspieler bist du weiter weg vom Tor. So, und man hat mir immer vorgeworfen, dass ich Lauffaul bin. Also, und wenn man eine Statistik hätte, wo ich meine Tore gemacht habe, die habe ich im Strafraum gemacht. Also könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viele Meter das immer waren, aus dem Mittelfeld raus bis in den Strafraum.
Aber
also diejenigen, die da mir immer Lauffall vorgeworfen haben. Also die
das war ich doch nicht. Ich habe doch damals gar nicht gelebt.
Gelebt. Ja, eben. Und deshalb sollte man doch ein bisschen recherchieren, weil ich auch darauf wertet, Elke, dass ich also als Mittelfeldspieler eigentlich immer nominiert war.
Also was sagt der Vielläufer Hansi Kreischer zum Penny Mlapa, zu dessen Verpflichtung?
Ja, da kann man ja gar nichts sagen, weil er hat jetzt ein paar Minuten gespielt. Dass der Qualitäten hat, das ist bekannt. Ja, da hat vielleicht kriegt er ähnlich wie Kutschke auch hier in Dresden die Kurve und kann vielleicht noch ein bisschen was draufpacken und auch mal eine Serie hinlegen, die dann alle zufriedenstellt und eben auch das garantiert, was man von ihm auch verlangen kann.
Paco, bei dir weiß ich, bei dir steht in der Berufsbezeichnung Stürmer. Ich frage dich zu einem offensiven Mittelfeldspieler. Haris Duljevic, weil wir ihn auch schon gerade angesprochen haben. Marco Hartmann hat uns verraten, so richtig viel versteht er noch nicht, aber er hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Und dass er zocken, dass er kicken kann, fand ich, hat man am Freitag wirklich gesehen.
Ja, ich war wirklich beeindruckt von ihm am Freitag. Also ich habe ihn vorher noch fast gar nicht gesehen, weil ich halt fast auch mal zeitgleich zum Training meine eigene Behandlung hatte. Und ja, habe dann am Freitag die ersten 10 Minuten gedacht, oh, das ist noch nicht so, du hast mich sogar überzeugt. Aber auf einmal ist er völlig explodiert und ja, der hatte ganz komische Bewegungen, so die man echt nur mit Fouls verteidigen konnte. Und ich war traurig, dass er dann am Ende müde war, weil der hatte irgendwie so den Punch in dem Spiel. Und ich glaube, da haben wir echt einen richtig guten verpflichtet und der wird uns noch viel Freude und ja, auch viele Tore und Vorlagen bereiten und dadurch dann auch die nötigen Punkte.
Mike Weiser, gerade bei den Neuzugängen sind, Sie waren ja zuletzt in Österreich aktiv bei Rapid Wien. Was sagen Sie zu den beiden Österreich-Importen von Dynamo, zu Patrick Möschel und Sascha Horvath?
Ja, stimmt. Ist extra ein blaues Mikro, damit aber, das funktioniert.
Aber dann haben wir
Kollegen haben extra auf ein schwarz-gelbes Mikro, was normalerweise Standard ist, verzichtet.
Über die Unterkante reden wir dann aber nicht, über die Farbgebung.
Ich glaube an alles, aber daran nicht. Außerdem, wenn ich mir Zeit lasse mit dem Mikro, habe ich etwas länger Zeit zu überlegen.
Das ist völlig in Ordnung, absolut.
Ja, also man muss grundsätzlich sagen, dass die Spieler aus Österreich gut ausgebildet sind, technisch wirklich eine gute Qualität haben. Was ihnen manchmal fehlt, ist so diese Robustheit. Ne? Und ich glaube, dass es für beide Jungs ein guter Schritt ist. Hier wirklich, wo Fußball gelebt wird mit jeder Faser des Körpers, wo eine wahnsinnige Energie herrscht, da den nächsten Schritt zu machen. Ja, und von daher sehe ich jetzt unabhängig von diesen Punkten, die Dynamo hat. Und das sind ja manchmal auch nur Kleinigkeiten. Wenn ich mich an das Spiel in Bochum erinnere, glaube ich, dann hat man eigentlich den Ball sicher um den 16er herum. Und anstatt klar zu spielen, auch mal die Kugel zu schlagen, auch wenn es nicht schön aussieht, ja, mal eine Linie zu überspielen und lass den Stürmer vorne drum kämpfen, der soll sich den Arsch wund laufen, ja, hat man versucht, klein-klein zu spielen und wurde dafür bitter bestraft. Das sind im Moment die Dinge, die das Ergebnis leider dann so gestalten, dass Dynamo mit leeren Händen dasteht. Aber grundsätzlich hat dieser Verein eine wahnsinnige Qualität. Sie haben gute Spieler und sie haben eine Energie im Stadion. Wir haben es ja im Vorfeld gesagt, ich musste es einmal leidvoll erfahren als Trainer von Greuther Fürth, als wir hier 3-1 verloren haben. Und einmal habe ich es genießen dürfen, als Dynamo nach 0-3, 4-3 im Pokal gewonnen hat gegen Leverkusen. Und von daher glaube ich, wenn dieser Verein es schafft, die Energie zu bündeln, dass alles in eine Richtung geht, dann hat man hier super Voraussetzungen.
Kann mich sogar mal erinnern. Ich kann mir vorstellen, weiß.
Ja, aber da war ich nicht dabei. Das
tangiert
mich dann weniger.
Ich kann mich auch daran erinnern, Sie sind damals hier in Dresden indirekt aufgestiegen. Ne? Das war ein Montagabendspiel hier in Dresden.
Da war ich auch. Das war so
und
geil.
Mike Büskin, ja, und Sie sind über den Rasen.
Danke nochmal dafür. Ja.
Richtig.
Ja. Oh, gegen Fortuna Düsseldorf war es. Es war wirklich geil. Es war ein super Abend.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Weil wir bei Österreich waren, der neue Trainer von Greuther Fürth, Damir Buric kommt ja auch aus Österreich. Überhaupt, René, was auffällt, 4 Trainerwechsel schon, jetzt zum Saisonstart, Bochum, Aue, Ingolstadt und Fürth. Also wir sind gut dran, die 12 der Vorsaison zu übertreffen.
Ja, das stimmt, das wird funktionieren. Ich glaube, da wird die Liga wieder einen Punkt machen. Das ist auch das für mich immer wieder an vielen Stellen unerklärlich, wie man so zeitig in der Saison schon so viel Notbremsen ziehen kann. Weil was machen die denn, wenn es dann in vier, fünf Wochen nicht läuft? Welche Notbremse willst du dann noch ziehen? Willst du die Mannschaft rausschmeißen? Also das ist immer ein bisschen schwierig, aber daran sieht man halt, wie groß die Nervosität einfach in diesem Verein ist und vor allen Dingen auch, dass allen klar ist, dass wenn du den Anschluss da verlierst, dass es dann fast unmöglich ist, irgendwie dann am 10., 12., 13. Spieltag nochmal irgendwas Größeres zu reparieren. Deswegen glaube ich, versuchen die alle am Anfang nochmal ein paar Sachen auszuprobieren. Und aber ich glaube, das wird werden, dass die 12 wird geknackt, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber grundsätzlich ist es doch wild. Es ist doch wild, wenn du als Erzgebirge Aue, man nennt es das Schalke des Ostens, ja, so, wenn die, ja, habe ich nicht erfunden.
Ich glaube,
ja?
Nur, weil die Videowand hatten da.
Ja, genau, ja, die hatten die Anzeigetafel aus dem Parkstadion. Nein, aber die holen einen Trainer, ja, der für eine gewisse Philosophie steht, der mit Liefering, also dem Farmteam, sag ich mal, von RB Salzburg, da einen super Job gemacht hat. Und da kommen die nach einem Spieltag, nach zwei Spieltagen oder was?
Zwei Spieltage so, und das Pokalspiel.
Ja. Haben die eine Idee? Ne? Also da frage ich mich, damit habe ich mich doch schon vorher beschäftigt. Wofür steht der Mann? Welche Philosophie hat er? Deshalb spricht man miteinander. Und das haut man dann alles so bupp zusammen. Und jetzt haben wir wirklich schon vier Spieltage, vier Trainerentlassungen. Und ich weiß nicht, wohin das noch führen soll. Also es gibt keine Kontinuität mehr im Fußball. Es gibt nicht mehr so die Sache, dass man eine Strategie entwickelt, zusammen, gemeinsam als Verein auch. Und dass man auch mal durch so ein Tal geht. Sondern, okay, bob, rüber, ab. Und viele Leute, Entschuldigung, aber viele Leute retten natürlich auch dann manchmal ihren Arsch, ne, durch so eine Entscheidung, weil... Wenn der Trainer dann fliegt, dann sind sie erstmal raus, ne, aus der Schusslinie. Dann kommt erstmal ein anderer und der darf sich dann versuchen.
Schauen Sie eigentlich jetzt häufiger aufs Handy, wenn sowas passiert, oder sagen Sie, nö? Nee,
weil das sind Dinge, die mag ich nicht am Fußball. Ja. Ich meine, ich war ja selbst betroffen. Ja, und deswegen, ich finde die Entwicklung eigentlich, ja, der Schade ist eigentlich
noch zu milde
falsch ausgedrückt. Ja, zu milde ausgedrückt, weil das kann nicht gesund sein. Das kann nicht gesund sein. Ja, du musst als Verein musst du für eine Philosophie stehen. Und zu der suche ich mir den Trainer. Ja? Und wenn ich das habe, dann habe ich einen roten Faden, den ich verfolge. Oder einen schwarz-gelben Faden, den ich verfolge. So, aber du siehst oftmals, da kommt der eine Trainer sagt, ich will offensiv spielen, ich spiele mit drei Stürmern. Der nächste Trainer sagt, nee, ich setze auf die Defensive, setze nur auf Konter, dann Ballbesitz, dann wie auch immer. Ja? Und dadurch wird so viel Geld verbrannt. Energie und Geld, das ist total überflüssig. Ja, St. Pauli hat es im letzten Jahr vorgemacht, so Evert Lien, ja, so man hat zu ihm gestanden, man hat mit Olaf Janssen jemanden dazugeholt, ja, und jetzt wird man dafür belohnt. Und das andere finde ich wahnsinnig, finde ich nicht gesund für den Fußball, genauso wenig wie ich es gesund finde, dass wir mit Ablösesummen da so mit der Kohle nur so um sich geschmissen wird und wir dann Spieler haben, die sagen, ey, ich komme halt einfach nicht mehr. Also, das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Ne? So, wenn der Spieler einen Kreuzbandriss hat, ja, dann kommt er auf Knien gerutscht und sagt, hey, denk dran, ich habe hier noch einen Vertrag. Aber wenn einer kommt und ein bisschen mit Kohle wedelt, sagt er, nee, ich komme nicht mehr, ich bleibe zu Hause. Das ist doch krank.
Aber Mike, weil Sie gerade St. Pauli hatten, das finde ich jetzt ganz spannend. Ihr habt es ja wirklich in der Vorsaison bewiesen. Es standen 12 Spieltage am Stück am Tabellenende. Und man hat trotzdem gesagt, wir stehen zu Ewald Lien und am Ende gab es ein Happy End.
Also 5 Punkte nach 5 Spielen damals hätten wir unterschrieben. Wir hatten, glaube ich, 6 Punkte nach 14 Spielen.
Da besteht ja Hoffnung für Dynamo.
Ja, also auch für Greuther Fürth. Also ich glaube, was ich letztes Jahr damit erleben durfte, ja, das hat einfach erstmal gezeigt, wie eng diese Liga auch zusammen ist. Und andererseits hat es Michael angesprochen, dass man die Ruhe bewahrt hat mit Ewald, dass man trotzdem aber mit Olaf Janssen einen guten Input dazugeholt hat, der sich da total untergeordnet hat. Also Ewald Lien war nach wie vor Cheftrainer, auch wenn Olaf Janssen viele Ideen eingebracht hat, hat das letzte Wort immer Ewald Lien gehabt und in dem Team, im Bund mit der ganzen Mannschaft und 2-3 kleineren Veränderungen im Winter, ja, haben wir in der Rückrunde 34 Punkte geholt und ich glaube, wenn am Ende Heidenheim in der 94. nicht nur ein Tor schießt, dann wären wir sogar noch Sechster nach Platz 18 im Winter. Also da waren sicherlich einige Tiefpunkte dabei, wo man wirklich gedacht hat, okay, jetzt geht nichts mehr und dann eine Woche später verlieren wir zweimal hintereinander durch ein Eigentor 0-1, wo wir uns selber anschießen. Also das war wirklich schon eng und da war einem wirklich auch Angst und Bange, aber da hat man eben gesehen, was möglich ist, wenn man eben diese Ruhe bewahrt im Umfeld, im Verein, was sehr, sehr wichtig war für die Mannschaft, wo die Fans auf St. Pauli auch natürlich dazu beigetragen haben, die sicherlich mal unruhig waren, aber letztendlich die Mannschaft da immer unterstützt haben. Und dann hat man am Ende der Rückrunde gesehen, zu was das führt.
Und jetzt sieht es ja auch ganz gut aus. Gestern glücklich gewonnen zwar in Nürnberg, aber St. Pauli steht gut da.
Die letzten 2 Spiele haben ein bisschen viel Glück mitgenommen, ja, aber das ist sicherlich, Ewald hat immer gesagt, sowas muss man sich verdienen und wenn man sich das über ein gutes Karma aus der Rückrunde verdient hat, weil man der Buadus eben mal keine Schwalbe gemacht hat, sondern weitergelaufen ist, dann kommt das irgendwann wieder zurück. Das hat er uns immer mit auf den Weg gegeben. Und das nehmen sie jetzt, glaube ich, ganz gut mit. Und 10 Punkte nach 5 Spielen sind natürlich sehr stark.
Hoffentlich kommt das Karma, das Glück auch bei Dynamo dann irgendwann zurück. Paco, was auffällt in dieser zweiten Bundesliga? Sehr, sehr ausgeglichen. Es gibt keine Übermannschaft und die Neulinge trumpfen stark auf.
Ja, aber man muss ja auch wirklich sagen, gerade Holstein Kiel, ich glaube, die haben seit Jahren schon ihr Konzept, so muss man ja wirklich sagen.
Unangenehm dort zu spielen.
Absolut, die sind damals ganz unglücklich in München gescheitert, wo sie ja zu 98% schon aufgestiegen waren, haben aber trotzdem ihre Philosophie weitergelebt. Regensburg hatten den totalen Neuanfang in der Regionalliga gemacht, sind erst abgestiegen, sind dann direkt hochgegangen in die dritte Liga und direkt weiter in die zweite Liga. Und auch MSV Duisburg ist, ich glaube, 10 Spieltage vor Schluss in der zweiten Liga haben sie Gröhe verpflichtet, sind mit ihm in die dritte Liga gegangen, also haben da wirklich auch ihre Truppe beisammen behalten und sind souverän aufgestiegen. Also ja, das, was ja eben schon angesprochen wurde, diese Konzepte, wofür die Vereine stehen, wurden da ganz klar übertragen. Und ja, das spielt sich am Ende aus und das haben wir auch im letzten Jahr gesehen, dass wir ein klares Konzept hatten, mit dem wir in die dritte Liga gestartet sind und am Ende ist sowas dann auch erfolgreich.
Mike, und an der Spitze steht Fortuna Düsseldorf. Was machen die momentan richtig? Da frage ich mal einen gebürtigen Düsseldorfer, einen, der für die Fortuna gespielt hat und sie auch trainiert hat.
Ja, da siehst du es ja auch. Also ich meine, im letzten Jahr hatten sie ganz große Probleme und ich glaube, am vorletzten Spieltag haben sie von so einer riesen Wasserpfütze profitiert, ne? Als der Nürnberger einen Querpass spielen will und Bebu läuft dazwischen und sie gewinnen dann dieses Spiel und sind dann gerettet. Da sah es teilweise richtig duster aus mit Friedhelm Funkel. Und alle Leute haben die Art und Weise ihm vorgeworfen, wie sie Fußball spielen. Und jetzt, 4 Monate später, liegt sich ganz Düsseldorf in den Armen. Ja? So, also es hat auch manchmal was mit einem Quäntchen zu tun. Glück, was du brauchst, aber auch mit einer neuen Qualität, die du dazu bekommen hast. Und sie haben das definitiv. Sie haben dich verstärkt im Sturm. Sie haben mit Hennings dann einen Transfer festgemacht, der letztes Jahr schon ausgeliehen war. Sie haben jetzt jemanden von Standard Lüttich geholt. Sie haben Nielsen geholt. Und das gibt ihnen eine neue Qualität. Ja, mit dem nötigen Quäntchen, weil im Gegensatz zu Dynamo, die leider spät Tore kassieren, schießen sie sehr spät Tore. Und auf einmal bist du dann Erster und in einer Stadt wie Düsseldorf, die auch nach Bundesliga-Fußball giert, ja, kann das natürlich dann auch einen entscheidenden Schub geben.
Hansi, es gibt aber auch so negative Überraschungen, wenn ich zum Beispiel an hochgehandelte Teams wie Heidenheim, Fürth oder speziell auch Ingolstadt denke. Wer überrascht dich da im negativen Sinne am meisten?
Na, Ingolstadt ganz besonders. Die müssen sich auch erstmal zusammenfinden scheinbar und die Mannschaft hat an sich vom Kader her genügend Qualität, auch sofort wieder aufzusteigen. Aber momentan läuft es eben auch nicht so besonders, haben auch nicht so das große Glück auf ihrer Seite. Aber ich denke schon, dass sie sich noch fangen und auch noch sich weiter nach vorn orientieren können. Und die anderen, Heidenheim, das ist auch eigentlich eine Mannschaft, die schon etabliert ist, solid und Fußball auch immer gespielt hat. Ja, ich denke schon, dass dort noch, sagen wir mal, sich einiges im Tabellenbild verändern wird, ganz besonders was die Unterregion betrifft. Und hoffentlich sind da unsere auch mit dabei, sich zu verändern.
Da hoffen wir. Und vor allen Dingen mit dem Fall nach oben. Paco, was sagst du zu deinem Ex-Verein, zu Arminia Bielefeld? Gut gestartet? Am letzten Wochenende gab es dann eine vom Bug.
Ja, ich habe es auch im Fernsehen 90 Minuten geguckt.
Auf der Couch, Beine hoch.
Genau, bin ich zu verpflichtet. Naja, Arminia ist wirklich richtig gut gestartet. Man muss ja die letzte Saison schon sehen. Sie haben es ja irgendwann mit dem Trainerwechsel zu Jeff Salbene einen guten Transfer gemacht, wenn man das auch einen Transfer nennen kann. Haben da ja schon kontinuierlich gearbeitet und ihre Punkte eingesammelt. Sie waren ja auch deutlich hinter und haben das dann jetzt auch mit in die neue Saison genommen. Haben natürlich auch mit Fabian Klos einen guten wieder mit dazu gewonnen, der im letzten Jahr am Ende die letzten 10 Spiele kaum noch gespielt hat. Der funktioniert jetzt viel besser im neuen System. Und auch man merkt, die ganze Mannschaft, ich war ja auch lange genug da, sie haben nie im 4-4-2-System gespielt, musste das System auch erstmal lernen, das haben sie in der Sommerpause gemacht. Aber trotzdem muss man halt auch sagen, sie sind am ersten Spieltag sehr, sehr glücklich gestartet. Also ich habe das Spiel gegen Regensburg gesehen, kriegen eine rote Karte durch Nils und stehen 1-1 gegen Regensburg, 1-1, ja. Und eigentlich verlierst du das Spiel dann zu Hause und machen dann in Unterzahl noch den 2-1-Siegtreffer. Also so kommt dann eine Entwicklung und die haben sie jetzt weitergenommen, aber ja, jetzt kam halt Duisburg, die eine klare Idee hatten.
Ich glaube, was man da auch nicht vergessen darf, die Aufsteiger kommen natürlich immer mit Euphorie. Also das ist ja, in der Bundesliga ist das häufig so gewesen, in der zweiten genauso wie in der dritten Liga, wo Mannschaften wie Regensburg auch durchmarschiert
aber
sind.
Aber die kann jetzt mal abgeebbt sein, die Euphorie, mit Blick auf den Sonntag,
das,
oder?
Das liegt in unserer Hand, wie die noch weiter aufflammt oder wie sie abebbt. Nein, aber solche Mannschaften haben natürlich Erfolgserlebnisse gehabt im letzten Jahr und dann zähle ich Fortuna Düsseldorf eben auch dazu, wie St. Pauli. Wir hatten das vor zwei Jahren, als Evalin da war, schon mal, wo wir uns am letzten Spieltag die Liga retten, eben mit so einem Erfolgserlebnis und die letzten Wochen da Punkte gesammelt haben. Und das nimmst du immer mit rüber in die neue Saison. Und dann sieht man es an Düsseldorf, dann sieht man es an Bielefeld oder an den Aufsteigern, dass sowas immer mit rüberschwappt. Die Kunst ist das dann nachher mitzunehmen. Deswegen glaube ich, dass eine Tabelle am fünften Spieltag ganz, ganz wenig Aussagekraft hat und dass auch Ingolstadt hinten raus nochmal kommen wird. Aber umso mehr muss man den Hut, glaube ich, vor Thorsten Frings und Darmstadt ziehen, der, ja, weiß ich nicht, mit wie viel Transferbewegungen in diesem Sommer das schon so geschafft hat, die Mannschaft zu stabilisieren. Und ich habe ihn im Urlaub getroffen, da hat er schon gesagt, ach, ich bin froh, wenn ich irgendwie eine Mannschaft am Platz kriege. Da hat er erst 15 Spieler gehabt und die stabilisieren kann. Und von daher muss man sagen, dass sie da wirklich gute Arbeit leisten, glaube ich.
Tolle Urlaubsbekanntschaften, die du da hast, Sören. Wir wollen mal schon ein bisschen vorausschauen. Wir haben gesagt, Sonntag geht es gegen Regensburg und dann das nächste Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Und da, bei diesem Heimspiel, wird Dynamo mit einem ganz besonderen Trikot auflaufen. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Mit diesem Trikot wird Dynamo Dresden am Mittwoch, also in 8 Tagen, gegen Arminia Bielefeld auflaufen. Wir haben es gesehen, das war das erste Europacup-Trikot der SGD. Und das ist ab sofort im Fanshop erhältlich. 2500 Stück gibt es davon, limitiert, kann man sich kaufen. Und wir werden eins natürlich auch verlosen bei 1953. Und weil wir beim Thema International und Europacup sind, haben wir uns überlegt, wir würden ganz gerne wissen, ob es natürlich 1953 Zuschauer im Ausland gibt. Also jetzt, dass es welche in Meißen, Riesa und Dresden gibt, ist uns ganz klar. Aber vielleicht schaut uns heute Abend auch jemand zu, ich weiß nicht, in New York, Rio, Tokio, Prag und schickt uns ein Bild, wie er gerade 1953 schaut. Und unter denen würden wir dieses Trikot signiert von der ganzen Mannschaft dann auch verlosen wollen. Eins ist für dich, Hansi, das ist deins mit der Nummer 8, würde ich dir überreichen. Sören, seid ihr stolz, mit diesem Trikot gegen Bielefeld aufzulaufen, das ja wirklich nach Tradition riecht?
Fragst du mich?
Ich hoffe, Sie werden Sören, du kannst nicht auflaufen, Paco, leider. Also, ich habe...
Nein, das ist sicherlich was Besonderes. Also das ist ganz klar, das wird uns auch bewusst sein und ein schönes Trikot, wie ich finde. Bielefeld ist natürlich nicht der Gegner, der vor 50 Jahren dann hier aufgelaufen ist, aber ich glaube, wir werden das Beste draus machen.
Aber andere Mannschaften aus dem damaligen Westen sind hier mit aufgelaufen. Das war ja, du hast auch Gnade der frühen Geburt miterlebt, immer was Besonderes. Europacup in Dresden, man wollte mitspielen in der großen Fußballwelt. Es war die Sehnsucht, dort mitzuspielen und auch zu zeigen, die im Osten können auch ganz gut kicken.
Also ich komme ja noch weiter aus dem Ostsachsen. Also meine Eltern leben nach wie vor noch in Nieski bin nur durch einen Zufall in Bautzen geboren. Aber sozusagen dieses Ostsachsen, das hat schon mit ganz schön großen Augen Richtung Dresden geschaut. Und wenn dann sozusagen hier so die große Luft des Fußballs durch das Stadion wehte, haben wir das da in Nieski auch gespürt. Wir haben es auch ein bisschen gerochen, mehr war es leider nicht an der Stelle, aber das war natürlich ein unglaubliches Gesprächsthema. Ich weiß das noch, dass natürlich alle immer, dass sich da irgendwie Gemeinschaften gebildet haben auf der Straße, hat man das gemeinsam geguckt und das da mitverfolgt. Das war schon eine Identifikation und das ist ja diese Grundlage, dieser Nährboden, von dem Mike das auch gesprochen hat, der nach wie vor da ist und der hat in diesen Jahren gelegt wurde und dahingehend finde ich auch die Sache, die Aktion, cool, habe ich erst schon auf deine Tasse geholt. Was ist das für eine Tasse? Porto, Rapid, Wien, Ajax.
Sind sie alle drauf?
Das ist ja, die habe ich noch gar nicht gesehen, aber jetzt erklärt sich da einiges. Und auch mit dem Weinrot, dass dann nochmal auf die schöne alte Farbe zurückgegriffen wurde, das ist natürlich großartig. Aber das sind die Zeiten, aus denen sozusagen der Nährboden stammt und der dann weitergegeben wird von Generation zu Generation. Und das sind heute noch die Jungs in der Straßenbahn stehen und mit dem Trikots in Richtung Stadion fahren, hat dort angefangen an der Stelle und auch in Ostsachsen. Ich kann das nur berichten.
Solche Tassen können andere Vereine auf jeden Fall noch nicht in den Druck geben. Hansi, welche Erinnerung hast du an den 20. September 1967? 16 Uhr, damals Steierstadion, Glasgow Rangers, Hütte war ausverkauft, 38.000.
Ja, totales Neuland für uns. Klar, Dresden war zwar keine Messestadt.
Aber Messepokal, genau.
Wir haben damals in dem sogenannten Messepokal gespielt, beziehungsweise wurden damit eingereiht und hatten natürlich sofort auch einen schweren Gegner mit dem Glasgow Rangers. Das waren damals zu der Zeit mit Celtic, war in Schottland die absolute Spitzentruppen und waren bespickt mit Nationalspielern Schottlands. Und da galt es natürlich für uns, uns ordentlich aus der Affäre zu ziehen. In Dresden das 1-1. Das war aus unserer Sicht schon eine ordentliche Leistung. Dieter Riedel hat da noch einen Ausgleich gemacht mit einem sehr schönen Tor. Und dann das Rückspiel auf der Insel. Da haben wir gedacht, jetzt überrennen sie uns. Das sah auch ganz danach aus. Und
dann machst du einen Ausgleich.
Ja, wir hatten dann ja, das 0-1 kassieren müssen. Hochverdient für die Rangers. Und das Spiel plätscherte dann aber auch so hin. Und dann in der 88. Minute gelang mir das Ausgleichstor, es war ein bisschen überraschend auch, wie das manchmal eben auch so ist. Ja.
Im Strafraum, denke ich.
Der Mittelfeldspieler Kreische traf.
Nicht im Strafraum,
nicht
weil wir in dem Spiel kaum in den Strafraum gekommen sind.
Das kann war, gar, aber gelaufen bist du viel.
Das war ja, gelaufen.
Natürlich.
Ja, sind wir wie die Hasen rumgerannt teilweise. Aber wir haben dann, wie gesagt, in der 88. den Ausgleich gemacht. Und wir waren dann so euphorisch und haben wahrscheinlich gedacht, jetzt tun wir sie noch killen hier und haben aber dabei bedacht, dass die auch nicht ganz so schlecht sind und hatten dann in der 89. das 2-1 kassieren und damit waren wir dann ausgeschieden.
Hast du eigentlich am Vorabend James Bond geguckt? Ich habe gehört, ihr habt da euch James Bond angeguckt in Glasgow.
Ja, Kinobesuch war ja eigentlich immer Tradition und da gab es aber auch immer so verschiedene Lager in der Mannschaft. Western oder Pornofilm.
Ja. Und zu welcher, also Hansi, also die Frage, die kann ich dir jetzt nicht ersparen. Zu welcher Fraktion hast du gehört? Ja,
also wer mich kennt und auch Western. So ein bisschen die in jüngster Vergangenheit, auch, ich habe ja immer mit Rainer Täfner auf einer Bude geschlafen und da war es immer so, dass ich immer meine Wildwestromane mit hatte.
Klar, also
die Antwort,
klar.
Die Antwort können wir uns sparen.
Und wer hat die anderen Filme geguckt?
Ja, darüber möchte man nicht sprechen. Ne? Aber,
wir wollen.
Also Walter Fritsch war es auch nicht.
Okay. Warum wundert mich das nicht? Also, ich würde mal sagen, hier hat es wirklich große Europacup-Abende gegeben, große Europacup-Schlachten. Von 1967 bis 1991 wurde regelmäßig international gespielt. Ein kleiner Abriss über die Europacup-Historie von Dynamo Dresden.
Dynamos Europacup-Geschichte ist voll von Mythen und Dramen, von glorreichen Siegen und schmerzvollen Niederlagen. Alles begann am 20. September 1967 gegen die Glasgow Rangers, damals noch im Heinz-Steyer-Stadion. Beim 1:1 gegen die Schotten erzielt Dieter Riedel den Ausgleich und damit auch den ersten Treffer der SGD auf europäischer Bühne. Bei der 1:2-Niederlage im Rückspiel trifft Hansi Kreische für die SGD. Europäische Sternstunden erleben die Fans in den goldenen 70er Jahren, als man sich gleich dreimal mit dem FC Liverpool misst. Außerdem spielt Dynamo gegen Größen wie Benfica Lissabon, Atletico Madrid oder Juventus Turin. Legendär die deutsch-deutschen Duelle zwischen Dresden und dem FC Bayern im Herbst 1973, als die SGD nur um ein Tor das Nachsehen hat. Am 19. März 1986 erleben Ralf Minge und Co. eine traumatische Europacup-Stunde. Gegen Bayer Uerdingen kassiert Dynamo in 30 Minuten 6 Gegentore und scheidet aus. Torhüter Bernd Jakubowski wird so schwer verletzt, dass er nie wieder für die SGD spielen kann. Unvergessen bleibt der Halbfinaleinzug im UEFA-Pokal 1988-90 nach Siegen gegen Aberdeen, Wahrechem, AS Rom und Viktoria Bukarest. Gegen den VfB Stuttgart fehlt ein Tor zum Finale gegen Maradonas Neapel. Das 98. und letzte Europacup-Spiel im März 1991 ist zugleich das dunkelste Kapitel. Das Viertelfinalrückspiel im Landesmeistercup gegen Roter Stern Belgrad wird nach schweren Ausschreitungen in der 78. Minute abgebrochen. Ein Traum. Eine Hoffnung verbindet alle Dynamo-Fans. Europacup-Spiel Nummer 99. Irgendwann. Egal ob in Mailand, Liverpool oder Amsterdam.
Und sollte dieser Tag kommen, dann bin ich mir relativ sicher, anders als in anderen Städten, dann würde das Heimspiel sehr, sehr schnell ausverkauft sein. Das dürfte eine Sache von Stunden sein hier in Fußball Dresden. Aber Hansi, ist das...
Dauert keine Stunde.
Gut.
Keine Chance.
Von Minuten.
Das ist eine Minutenangelegenheit, ich glaube schon.
Ist das realistisch oder komplett illusorisch? Erleben wir das nochmal, Europacup hier in Elbflorenz?
Die ersten Schritte sind gemacht. Wir spielen jetzt zweite Liga und wir hoffen, dass wir uns auch stabilisieren und mittelfristig aber auch mal angreifen, um eben mal in die erste Liga aufzusteigen. Machbar ist das. Ja, es hängt da immer ein bisschen mit am Geld und ist halt so. Aber wenn man immer wieder eine gute Mannschaft oder auch mal eine gute Mannschaft einigermaßen zusammenhalten kann, und das muss das Ziel sein, und eben punktuell verstärken kann, dann wird man sicherlich auch mal die Chance haben, aufzusteigen. Und warum soll man sich nicht dahingehend entwickeln, dass man irgendwann mal, ja, wie gesagt, längerfristig dann auch Europapokal spielen kann?
Du hast 37 Mal international gespielt, Liverpool mehrfach, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam. Gibt es für dich einen Moment, einen Europacup-Moment mit Dynamo Dresden, wo du sagst, das war's?
Ja, wir hatten... Wie gesagt, diese ersten Spiele, das waren die Glasgow Rangers, dann war kurze Zeit später, also im Folgejahr, waren dann Partizan Belgrad.
4 Tore geschossen.
Das war also eine Mannschaft, die damals mit Roter Stern Belgrad in Jugoslawien, damals in Jugoslawien noch die Spitzenmannschaften darstellten, auch gespickt mit Nationalspielern. Und wir hatten dort ein bisschen Glück gehabt und haben 0-0 gemacht. Und dann hier zu Hause haben wir dann die Truppe auseinandergenommen. Und haben dann 6-0 gewonnen. Es gab 3 Elfmeter. Und das
wer hat die verwandelt? Das,
ja, zu der Zeit durfte ich die schießen. Und,
da warst du wieder.
Ja, das war auch für mich persönlich ein absoluter Höhepunkt, weil eben in einem Europapokalspiel gegen so eine Mannschaft, wenn dir da 4 Tore gelingen, ja, also wie gesagt, 3 Elfmeter in Folge und alle 3 in die gleiche Ecke. Und der Torhüter hat dann eigentlich nur noch abgewunken. Das waren natürlich absolute Sahnestücke, die man da erlebt hat. Und, aber ich würde das auch noch ein bisschen weiter oder weiter ausflechten noch wollen, also gerade gegen Juventus Turin, das war eine Mannschaft, wenn man die sich mal, wenn man damals gelebt hat, beziehungsweise weiß, wer da alles gespielt hat, das war eigentlich eine Top-Leistung, vor allen Dingen auch vom Abwehrverhalten. Denn es wird immer so davon gesprochen, dass Bayern München, ja, das super Spiel war. Das war es für mich nicht. Wir haben gegen Bayern München 7 Tore gespielt.
Weil du gar nicht mit dabei warst.
Das hat überhaupt damit gar nichts zu tun, weil wir aber auf eine Mannschaft getroffen sind, die da zu der Zeit zumindest aber sowas von wackelig war. Die haben ein paar Tage vorher in Kaiserslautern 7-3 verloren. Also es war machbar, beziehungsweise wir hätten die Truppe damals ausschalten müssen. Warum? Ja, dort gebe ich auch dem Trainer eine ganz große Schuld, weil da wurden Spieler eingesetzt, die eigentlich nichts zu tun hatten mit Europapokal, die da also, ich sage mal das Beispiel, ganz besonders hier zu Hause, ja, da wurde Eduard Geier eingebaut und der erfahrene Klaus Sammer, der also gerade auch, sag mal, die Drecksarbeit für den Libero Dixi Dörner gemacht hat, der wurde auf die Bank gesetzt. Warum? Weil er eben nicht so linientreu war wie Geier, ja, der übrigens auch als IM Jahn bekannt ist und der da unbedingt wahrscheinlich spielen sollte, weil er eben, sagen wir mal, ja, den Klassenkampf eher angenommen hatte wie Klaus Sommer, der das ganze Gegenteil war, der auch immer mal eine eigene Meinung hatte. Und der Geier war total überfordert gegen den Hoeneß. Der ist hier 4-mal in der ersten Halbzeit davongelaufen und hat 2 Tore gemacht. Und da kannst du so ein Spiel nicht gewinnen und kannst du keine Runde weiterkommen. Also das ist für mich eigentlich eine Partie gewesen, die man gewinnen musste. Und ich kann damit nie leben, dass man das als klassisches Spiel hinstellt. Kann ich nie leben.
Ja. Der Klassenkampf ist ja Gott sei Dank vorbei. Beim Thema Europacup, da glänzen bei Ihnen natürlich auch die Augen. 97 dieses Jahr gefeiert worden, auch nochmal das Jubiläum. Sie zählten zu den Eurofightern, zu den legendären Eurofightern. Schalke den UEFA Cup gewonnen haben. Das ist was Besonderes. Natürlich für den Verein, aber auch für den Spieler, international zu spielen.
Das ist das Größte. Das sind Momente, die nimmst du mit, hört sich doof an, aber die nimmst du mit ins Grab. Na, du wirst, egal was passiert, du wirst immer ein Eurofighter bleiben. Du wirst immer derjenige sein oder ein Teil der Mannschaft sein, die den ersten internationalen Titel geholt hat. Und ich war leider auch dabei, als wir Meister der Herzen wurden. Ne? Als die Bayern da kurz noch erst der Merck eine Idee hatte und dann der Andersen gesagt hat, okay, wenn der Merck eine Idee hat, dann nutze ich die mal. Und das war der schmerzhafteste Moment in meiner Fußballerkarriere, definitiv. Aber ich sage immer wieder und aus vollster Überzeugung, ich bin lieber der erste Europapokalsieger als der 8. deutsche Meister. Auch wenn die Blauen sehr, sehr lange drauf warten.
60 Jahre jetzt irgendwie, oder? Was passiert eigentlich?
Ja,
eher?
Noch nicht. Aber 58 war es. Ne? Wir haben jetzt 2017,
ja, aber
wir haben noch nicht die 60 voll.
Ja, aber es spricht viel dafür, dass es die 60 werden. Ja. Was passiert eher? Dynamo Dresden in der Bundesliga oder Schalke deutscher Meister?
Ja, ich meine, wenn wir die Ziele sehr zeitgleich erreichen würden, dann wäre es doch perfekt. Aber ich meine, mein Gott, so ist der Sport. Ja, manchmal hast du dieses Quäntchen und dann gewinnst du einen Europapokal gegen eine Mannschaft wie Inter Mailand mit Vollraketen. Ja, Vollraketen. Und dann hast du auch so Momente, wo du in der Nachspielzeit nicht selbst ein Tor kassierst, aber woanders ein Tor fällt und es reißt dich aus deinen Träumen. Das ist es, das gehört leider dazu, so bitter das ist, aber das treibt auch an.
Ganz kurz, weil wir Uerdingen auch gerade gesehen haben. Wissen Sie, dass Sie an just dem Tag, wo Dynamo gegen Uerdingen in Uerdingen verloren hat, dass das für Sie ein besonderer Tag gewesen ist? Da sind Sie 18 Geburtstag geworden. Da haben Sie ja hoffentlich was anderes gemacht, als sich diese unsägliche Niederlage anzuhören.
Ich hab's wirklich angeschaut.
Nein.
Doch, ja, mein Gott.
Also wäre am 18. Geburtstag was anderes eingefallen. Sie hatten ja mit Dynamo nichts zu tun. Sie hatten ja mit Dynamo nichts zu tun.
Geworden, ja. Und Sie nicht.
Wahrscheinlich. So.
Ich hab's schon verfolgt und es war eigentlich echt unfassbar. Natürlich.
Ich habe geheult.
Hätte ich an Ihrer Stelle auch,
danke.
Definitiv.
weil es war ja total irreal. Also ich glaube, Dynamo war 3-1 vorne und dann biegen die das Spiel noch mit den Funkelbrüdern damals, Wolfgang und Friedhelm und Schäfer und wie die alle hießen. Ich glaube, Vollack im Tor noch.
Ja, und Funke hat leider dafür gesorgt, dass Jakubowski nie wieder ein Spiel bestritten hat. Also das gehört dann
so
auch zur Wahrheit.
So habe ich es leider nicht im Kopf. Also das war natürlich für den westdeutschen Fußball damals ein absolutes Highlight und natürlich für Dresden ein Moment, den man am liebsten aus der Historie streichen möchte.
Auf jeden Fall. Paco, du hättest auch fast mal ein Europacup-Spiel bestritten, ne? 2010 stand es unmittelbar vor der Einwechslung. Champions League, Tottenham Hotspur, dann hatte der Trainer eine andere Idee oder einer hatte sich bei euch verletzt. Da warst du danach ziemlich sauer, oder?
Ja, war ja schon sehr überraschend, weil ein bisschen kenne ich mich mit dem Fußball ja aus und es gibt ja mal die Nominierungslisten und da war ich ja nicht im Vorhinein drauf und dann fielen viele Spieler aus. Und auf einmal kriegte ich montags morgens in der Schule einen Anruf vom Thomas Schaaf, ich soll doch bitte zum Training kommen. Ja gut, mit dem Lehrer gesprochen, hin durfte ich mittrainieren, dachte ich wieder, ja okay, aber jetzt dafür Schule und dann ausfallen lassen, aber egal. Auf einmal sagt er, du fliegst mit. Ich sag, wie? Ja, du bist über die B-Liste reinkommen, die kannte ich bis dahin gar nicht. Ja, und auf einmal war ich in London im Hotel und durfte am Abend mit einer Whitehall-Lane auf der Bank sitzen. Ja, Gareth Bale wurde ausgewechselt. Ich habe meine Hand auch mit hingehalten zum Abklatschen, weil das war ja was Besonderes. Und ja, auf einmal sollte ich mich warm laufen und sollte dann zum Einsatz kommen, die letzten 2 Minuten. Und total, total Wahnsinn für mich. Und dann hat sich leider Daniel Jensen verletzt. Und ja, der Trainer wollte mich irgendwie nicht aufs defensive Mittelfeld einwechseln. Kann ich nicht verstehen, aber es wäre besonders
gewesen. Ich glaube, für die 2 Minuten und die lag klar zurück,
hättest du überall gespielt. Aber war natürlich ein total besonderes Erlebnis und mal dabei gewesen zu sein. Aber ja, den Moment, auf dem Platz zu stehen und ein Champions-League-Spiel zu haben, habe ich leider nicht bekommen. Aber vielleicht wird es ja nochmal irgendwann was.
Muss man mal schauen. Sören, was der Europacup auf jeden Fall bewerkstelligt hat, gerade die Gründung auch der Champions League damals 1992, ist, dass wir aktuell über finanzielle Summen sprechen, die fernab jeglicher Realität sind oder früher undenkbar waren. In den 5 Top-Ligen, also Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und England, sind im Sommer insgesamt 4,43 Milliarden Euro in neue Spieler investiert worden. 4,43 Milliarden Euro, das sind 8 Luxus-Kreuzfahrtschiffe, also die großen, nicht die kleinen, die hier über die Elbe fahren, oder 13 Allianz-Arenen. Ist das Wahnsinn oder ist das neue Fußballrealität?
Ja, ich glaube beides, weil Wahnsinn ist es definitiv, greifbar ist es auch nicht mehr. Gerade wenn Neymar für, weiß ich nicht, dann stellt man eine Ausstiegsklausel rein, wo man den Spieler eigentlich für unverkäuflich erklärt mit. Weil alle denken, das kann eh keiner bezahlen und dann geht er tatsächlich dahin. Aber Realität ist es eben, so hart das klingt, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ja, wenn das Geld da ist, dann sollen sie es auch ausgeben. Bei Paris, ja gut, da weiß man es nicht, ob das jetzt so wirklich im Verein noch ist oder von wo es herkommt. Also da hat man, glaube ich, als Spieler auch noch so ein bisschen Hoffnung oder als Fußballromantiker, ich war ja auch immer Fußballfan, dass man... ja, dass dieses Financial Fair Play doch irgendwie sich da durchsetzt und mal greift und auch so ein bisschen regulierend einschreitet, weil wir wissen ja alle selber, dass das nicht mit legalen Dingen zugeht oder das nicht so funktionieren kann, wie es eigentlich sollte. Und schwierig wird es dann am Ende für die kleinen Vereine, die dann ein Stück weit auf der Strecke bleiben oder wo wir hier in Deutschland ja in der ersten und zweiten Liga schon drüber reden, die Schere, die da immer weiter auseinanderklafft.
Jürgen Klopp hat gesagt, dieses Financial Fair Play ist wahrscheinlich mehr nur so ein Vorschlag als eine wirkliche Regel.
Es ist eine Kann. Es könnte ein Fairplay geben. Jürgen Klopp ist natürlich immer für so einen Spruch gut, aber er lebt natürlich und arbeitet in dem System, ne, was das alles befürwortet. Das darf man immer nicht vergessen. Der sitzt da ganz oben mit dabei und kauft da auch Spieler ein für 55, für 60 Millionen Euro. Und sie hinzusetzen und zu sagen, das ist vielleicht eine Kannbestimmung, das mag ganz lustig sein, aber ist natürlich an der Stelle auch ein bisschen mit zwei Gesichtern gesprochen. Also für mich unverständlich, nicht nachvollziehbar und habe da ehrlicherweise auch es gibt dafür keine Lösung, solange wie es die Jungs da gibt in arabischen Raum, die einfach nicht wissen, da ruft jeden Tag eine Bank an und sagt, das Konto ist voll, wir müssen neues Konto aufmachen. Die wissen nicht, wohin mit dem Zeug, und das nächste, was uns da ereilen wird, ist der chinesische Markt, der ist auf einem ähnlichen Weg. Das wird genauso ausgehen. Die wollen mit aller Macht in die Weltspitze mit ihren Vereinsmannschaften, um dann mit der Nationalmannschaft auch weiterzukommen. Das wird der nächste Krisenherd in Sachen Finanzen zumindest, in Sachen Fußball, das deutet sich schon alles an, wenn man sieht, was die alles wegkaufen und wen die da alles verpflichten. Also das ist eine schwierige Tendenz, die aber nicht aufzuhalten sein wird. Es wird irgendwann jemanden geben, der wird teurer als 222 Millionen
davon
sein.
Davon
ist auszugehen schon. Das ist das Wettrüsten, was die mit ihren Superjachten gemacht haben, machen sie jetzt mit Fußballern. Und es wird jemanden geben, der irgendwie 235 Millionen oder 250 Millionen auf den Tisch legt. Das
Hansi, was glaubst du, was würdest du heute kosten, wenn du von Dynamo zu Liverpool wechseln würdest?
500 Millionen. Aber die würden dich als Stürmer verkaufen übrigens.
Ja, also...
Wir haben... Ein warmen Händedruck vielleicht?
Na, das glaube ich nicht. Also.
Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist eine ganz andere Zeit. Wenn man zurückdenkt, mein Vater hat auch so schlecht nicht Fußball gespielt. Die waren froh, wenn sie was zu essen hatten. Und dann hat sich das eben auch ein bisschen gesteigert. Und wenn ich zurückdenke, wir waren privilegiert in der damaligen DDR und hatten auch unsere Vorteile. Wir haben natürlich keine Millionen verdient, aber uns ist es gut gegangen. Und das Schlimme bloß bei der ganzen Sache, dass man eben als Amateur bezeichnet wurde und deshalb nie irgendwie Rechenschaft ablegen konnte oder Klartext reden konnte mit den Leuten, die da immer ins Stadion gekommen sind und die da, was weiß ich, was da auch immer zusammengesponnen haben, was wir verdienen. Also diese Geheimniskrämerei, die damals stattgefunden hat, das ist mir ja auch mal, sagen wir mal, ein bisschen auf die Füße gefallen, als Bayern München hier gespielt hat und das ZDF bei mir zu Hause war und ich dann hier in die Zange genommen wurde und ich dann da rumgestammelt habe, was wir da verdienen, und weil wir ja offiziell Amateure waren. Und das war also eine unsägliche Zeit, wenn man das so sagen kann. Aber
mancher stammelt heute noch, wenn er darüber reden muss.
Alles zu seiner Zeit.
Ja, genau.
Und was ich heutzutage nur eben auch so ein bisschen verpöne, und da meine ich jetzt auch ganz besonders meinen Freund Kutschke, der klopft sich auf das Emblem. Ich kann ihn da verstehen, das ist ein Junge, der alles gegeben hat hier in Dresden, aber dann bitte nicht diese Verbrüderung und diese Scheinheiligkeit. Dann, wenn ich was verdiene, wenn ich doppelt, dreifach verdienen kann, gehe ich zu dem Verein heutzutage. Das ist ganz einfach erklärt, das Ding. Da brauche ich nicht rumeiern oder irgendwie mich da vor die Leute hinstellen. Und
immer. Hast du ihm auch gesagt?
Diesen machen hier. Ich habe ihn bis jetzt noch nie wieder getroffen, weil er hat ja mir nachweislich auch ein bisschen was zu verdanken. Denn wenn jemand hier in Dresden, wo er von Laubegast noch zu Dynamo dann zum Probetraining kam oder da sich da vorgestellt hat, wo man gesagt hat, also den Blinden können wir ja nicht gebrauchen, der kann ja keinen Ball stoppen. Ja, und der dann nach Babelsberg gegangen ist und doch aufgrund seines Fleißes auch sich enorm verbessert hat, was man nie für möglich gehalten hätte. Und dann, wie gesagt, auch hier im letzten Jahr bei Dynamo Dresden richtig gut war und eben auch zahlreich getroffen hat. Ja, und dass er jetzt in Ingolstadt spielt, das ist Geschmackssache. Ich wäre dort nicht hingegangen, weil das ist absolut... Also wenn man dort vielleicht, mit Sicherheit mehr verdienen kann, gut, okay, aber das ist für mich Fußballprovinz. Ne? Also dann schon, bitteschön, England, das wäre das Ziel gewesen, was ich hätte gehabt.
Sören, du bist, das soll es auch noch geben, ablösefrei vom FC St. Pauli zu Dynamo Dresden gekommen. Wie fällt die 3-Monate-Bilanz aktuell aus?
Wenn ich gewechselt bin, dann immer ablösefrei. Also mit Ablösesummen brauchst du mich nicht fragen, da kenne ich mich nicht mit aus. die fällt eigentlich, bis auf die 2 Spiele, die ich jetzt leider verpasst habe durch die Verletzung, fällt die eigentlich sehr positiv aus. Also ich glaube, der ganze Umzug von Hamburg ist natürlich mit Familie, mit Frau und zwei kleinen Kindern nicht immer einfach. Gerade für die drei ist es nicht einfach aus dem gewohnten Umfeld. Also meine beiden Kinder sind ja beide in Hamburg geboren. Und auch für meine Frau war es natürlich sehr schwierig, erstmal hier von null anzufangen. Und für mich ist es dann einfacher, weil ich hierher komme, am ersten Tag ins Training gehe, meine neuen Arbeitskollegen kennenlerne, direkt den Anschluss habe. Deswegen ist es für die Familie natürlich noch schwieriger. Aber ich glaube, das haben sie sehr gut gemeistert bis hierhin. Und es hat von Anfang an privat alles gut funktioniert, mit Umzug, mit Kindergarten und sowas. Und Jetzt läuft es sportlich demnächst auch noch besser, dann bin ich voll auf zufrieden.
Das ist ein gutes Versprechen. Müssen Neuzugänge bei Dynamo eigentlich sowas zum Einstand singen? Habe ich jetzt bei den Bayern gesehen. Musstet ihr auch irgendwas machen?
Jetzt wird's spannend.
Ja, aber die konnten ja noch nicht mal den Text, das habe ich gesehen. Also das
und?
Ist vom Handy abgelesen, das ist natürlich ein Witz. Bisher musste ich noch nichts singen, aber ich...
Gedicht auf Sang.
Hätte ich auch noch gekonnt, ja. Musste ich aber auch nicht, also da sind sie hier noch... Jetzt fällt mir keins ein. Da sind sie sehr gnädig eigentlich mit umgegangen, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, die Mannschaft zum Essen einzuladen, weil sie mich hier sehr, sehr gut aufgenommen haben. Also das hat von Anfang an reibungslos funktioniert. Ich habe mich natürlich darum bemüht, mich einfach zu integrieren. Ich glaube, das ist mir auch gelungen. Von daher war das insgesamt eine runde Sache und das Essen haben sie sich verdient. Und wenn man so eine Fußballmannschaft zum Essen einlädt, dann nutzen sie das natürlich auch aus.
Kann ich mir vorstellen. Gibt's nicht nur Currywurst. Paco, warst am Freitag das erste Mal wieder im Stadion nach der Verletzung. Wie ist denn das, wenn man jetzt oben auf der Tribüne sitzt und sich das Ganze von dort aus anschauen muss?
Nicht schön. Also absolut nicht. Ich wäre gerne, ich glaube, das Heftigste war ja, es gibt ja gewisse Auswärtsspiele, wo man sich sehr, sehr drauf freut, unter anderem St. Pauli oder andere. Und das war ja das erste Auswärtsspiel, da habe ich schon vor dem Fernseher extrem gelitten. Jetzt am Freitag das erste Mal so live im Stadion, Mannschaftsaufstellung hört man so und man ist einfach gar nicht dabei. Das tut schon weh und weil es ist ja auch eine gewisse Sache, ich weiß ja nicht, dass es in 4 Spielen beendet ist. Wenn man mal kleinen Muskelfaseres oder so hat oder sowas, dann weiß man, es ist eine kurze Zeit, sondern ich weiß, dass mich bis ins neue Jahr begleiten wird. Also ich werde noch verdammt viele Heimspiele sehen, wo ich nicht mitwirken darf und ja, das tut mir schon weh, weil ja, Fußball ist mein Leben und ich vermisse natürlich schon sehr, aber hilft nichts, das ist jetzt eine Zeit, wo man durch muss.
Dieser 30. Juli ist schon ein tragischer Tag für dich gewesen. Das Spiel, Auftaktspiel gegen Duisburg, die 23. Minute. Du bist mit großen Erwartungen natürlich an diese neue Saison gegeben. Und dann, wie gesagt, diese 23. Minute, der Zusammenprall mit Duisburgs Schlussmann Marc Flecken. Und dann sofort gewusst, okay, hier stimmt irgendwas nicht?
Ja, also ich bin ja, die Flanke kam von Pipo genau wie eine Woche vorher gegen Wolfsburg. Und ja, wenn der vielleicht einen halben Meter weiter kommt oder ich stehe einen halben Meter weiter weg, schiebe ich ihn zum 1-0 rein. Hat leider nicht geklappt und in dem Moment, wo Marc Flecken mich getroffen hat, ja, wusste ich schon, da ist was kaputt. Also so hart, wie es klingt, aber ich habe direkt nach unten geschaut und habe geguckt, ob mein Unterschenkel noch dran ist, so, weil es sich so angefühlt hat, dass mein Fuß stehen geblieben ist, aber mein Oberschenkel mit weitergeflogen ist. Und ich habe ja auch im Flug, glaube ich, schon angezeigt, dass ich ausgewechselt werden muss. Und ja, dann ist unser Physio und unser Mannschaftsarzt zu uns gekommen oder zu mir gekommen und ja, haben geguckt und ich habe direkt gesagt, ich glaube, das war das Kreuzband und es hat sich ja im Nachhinein auch bestätigt, also ja, ich habe es mitgefühlt, was passiert ist und kein schöner Moment für mich.
Der Kreuzbandriss, eine schwere Verletzung, eine Verletzung, die häufig im Sport auftritt. Wir wollen mal wissen, was macht dieses Kreuzband überhaupt oder diese Kreuzbänder, denn wir haben ja zwei davon, ein vorderes und ein hinteres und was die machen, erklärt uns der Kniespezialist im Knieklinikum Friedrichstadt, Professor Felix Bonner.
Das vordere Kreuzband soll verhindern, dass das Schienbein nach vorne geschoben wird während der Belastung und das hintere Kreuzband soll verhindern, dass das Schienbein nach hinten fällt. Das heißt, die haben ganz unterschiedliche und gegenseitige Aufgaben und die werden ergänzt durch die Muskulatur, die dann zusammen mit den Kreuzbändern wirksam wird und deswegen ist das Zusammenspiel mit Kreuzband und Muskulatur so wichtig.
Du kennst dich da auch sehr gut aus, Sören, leider sehr gut aus. 2012, Februar, Kreuzbandriss, du warst damals bei Paderborn, standest sogar möglicherweise auf dem Sprung in die Bundesliga und dann warst du eigentlich wieder fit und dann nochmal ein Anriss des Kreuzbandes, also du kannst da mitreden. Was ist das, worauf es jetzt ankommt, was ist das Schwierigste auf dem Weg jetzt zurück für Paco?
Das Schwierige ist eben die Zeit, die es in Anspruch nimmt und das Schwierige ist auch die Geduld aufzubringen, weil man als Spieler natürlich brennt, also gerade wenn man auf der Tribüne sitzt und das sieht, man will zurück und lieber heute als morgen und das hat mich damals in der Reha auch so ein bisschen den Rückschlag gekostet, weil ich immer gesagt habe, es ist alles gut, es fühlt sich gut an. Ja, und da haben wir es damals ein Stück zu früh, zu hart gesteigert und dann hat es mich eben nochmal diesen Rückschlag gekostet, diese 3 Monate länger. Deswegen ist das auch mein Ratschlag an ihn von Anfang an gewesen. Bring die Geduld mit und du wirst dafür belohnt, weil so eine Verletzung macht einen stärker. Zu mir hat immer jemand gesagt, nach dem Kreuzbandriss wird man nicht schneller, aber wenn ich meine 30 Meter Zeiten gesehen habe, dann bin ich tatsächlich schneller geworden. Also von daher ist es auf jeden Fall wichtig, das habe ich auch gelernt aus der Zeit, dass man den Blick immer nach vorne richtet, dass man gar nicht mehr zurückblinkt, weil ich das kannte, dass ich mir oft gedacht habe, boah, was war das für eine Situation, was gehst du da hin? Unnötige Geschichte hättest du verhindern können, aber das bringt alles nichts. Das ist genau wie 0-4 gegen Sandhausen. Das ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist abgehakt. Da gibt es nur den Blick nach vorne, das nächste Spiel und für den Paco ist es eben die nächste Trainingseinheit morgen, um wieder fit zu werden. Und das kann ich ihm mitgeben und das beherzigt er, glaube ich. Also jeder, der ihn von uns in der Kabine sieht, der sieht eben das Feuer in ihm auch, dass er brennt, wieder zurückzukommen. Und das ist wichtig, das soll er sich bewahren. Und dann wird er früher als später, bin ich mir ganz sicher, wieder am Platz stehen.
War doch aber cool. Paco, wie die Mannschaft in Hamburg mit diesen Auflauf-Shirts aufgelaufen ist, Comeback Stronger. Also ja, lief mir auch die Pelle runter.
Ja, ich saß vor dem Fernseher und ich sah die Jungs beim Warmmachen und hatte ein weißes T-Shirt und ich kenne ja nur unsere normalen Aufwärm-T-Shirts und dann haben mir mehrere Personen das T-Shirt zugeschickt und ich hatte wirklich absolute Gänsehaut und mir liefen auch ein paar Tränen runter, also muss ich schon wirklich sagen, das hat mir gut getan und ja, das ist halt auch meine Motivation, also einmal für mich selbst, aber auch für die Jungs zurückzukommen und die nochmal wieder zu unterstützen und für die mit Gas zu geben und es wird schon klappen.
Davon gehen wir fest aus, Paco. Mike, Kreuzbandriss, da werden Sie sagen, erinnert mich nur nicht an mein Horrorjahr 2005. Ich habe es mir jetzt nochmal durchgelesen. Sie wurden bis zu 10-mal am Knie operiert, erlitten dann noch eine Darminfektion, eine lebensbedrohliche Blutvergiftung, mussten künstlich beatmet werden. Da ist dann alles andere erstmal nebensächlich. Da geht es einfach nur ums Überleben.
Ja, eine Woche Koma war noch dazwischen. War wirklich extrem und mein Problem war, dass ich total bekloppt bin. Also ich hatte immer Patellasehnenprobleme und es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Damals war ich spielender Co-Trainer der zweiten Mannschaft, also eigentlich nach meiner Profikarriere, wo man eigentlich denkt, vielleicht wird er jetzt ein bisschen vernünftiger. Aber ich war total getrieben. Wir waren damals in der dritten Liga, haben auch gegen Dynamo gespielt, auch verloren gegen Dynamo, 2-1 in der letzten Sekunde. Ja. Naja, ob sich dazu gehört, weiß ich aus meiner Sicht nicht. Nein, aber ich war immer getrieben und wollte nie auf meinen Körper hören und irgendwann, und man ist auch bekloppt und sagt dann, ja mein Gott, dann lass es reißen, dann ist es wenigstens vorbei. Also sprich, dann musst du dir die Ruhe nehmen. Dann ist es gerissen. Dumme Situation, wo man auch denkt, mein Gott, muss ich zu diesem Ball gehen oder nicht? Und dann war es schon heftig, definitiv. Und die Zeit war hart, weil das wuchs da nicht zusammen. Dann musste man aus dem linken Knie einen mittleren Anteil rausnehmen von Knochen und Patellasehne und rechts rübersetzen. Dann kam irgendwann die Sepsis, ja, mit dem Koma und so. Und man verspürt einfach nur eine große Dankbarkeit. Und damals hatte ich so eine Homepage und da hat mir mein Nachbar, weil Pascal gerade sagte, mit Tränen in den Augen und so, hat mir mein Nachbar einen Aktenordner geschickt mit den Kommentaren der Leute und das war schon ergreifend. Und da wusste ich auch, du bist bei dem geilsten Club der Welt. Ja, Entschuldigung, mag man in Dresden nicht hören, aber in der Situation zu spüren, dass die Leute an einen denken, dass du nicht alleine bist. Ja, und das war die schwierigste Zeit auch für meine Familie. Meine Kinder waren 2 und 5.
Ihre Frau hat Ihnen aus dem Kicker vorgelesen, haben Sie geschrieben.
Unfassbar, echt unfassbar. Meine Frau, ich will nicht sagen, dass sie sich gar nicht für Fußball interessiert, aber dass sie mir mal aus dem Kicker vorliest, hätte ich mir nicht vorstellen können. Du musst dann irgendwann auch wieder zum Amt, weil du hast einen Vormund. Na, du konntest ja nichts mehr selbst entscheiden und sitzt dann auf dem Amt und musst denen beweisen, dass du eigentlich doch wieder klar bei Sinnen bist, dass du zwar ein bisschen bekloppt bist, aber das eigentlich nichts mit dem Verstand an sich zu tun hat, sondern eher mit dem Fußball. Und klar, schwierige Zeit, wahnsinnig dankbar dafür, dass da oben jemand war, der gesagt hat, Junge, du kriegst noch eine Chance. Und ja, so sehr ich den Fußball liebe, macht es dann auch eigentlich in dem Moment einem bewusst, wie unwichtig der Fußball auch sein kann. Und Pascal, ich glaube, Junge, du liebst dieses Spiel genauso wie ich. Ja, und du wirst wiederkommen, hundertprozentig, weil wenn man dich über Fußball reden hört, dann weiß ich, du wirst alles daran setzen, wirklich besser wiederzukommen, stärker wiederzukommen, als du damals gegangen bist. Und dafür wünsche ich dir echt viel Glück, weil es lohnt sich, es ist das geilste Spiel und es ist der geilste Job, den man haben kann.
Danke, Mike Büskens. Und ja, es ist ja nicht mehr wie früher. Früher mussten Fußballer, die einen Kreuzbandriss hatten, ein Drittel derer mussten die Karriere beenden. Jetzt ist alles sehr, sehr modern, auch diese OP, die du hattest und was da jetzt genau vor sich geht, wie sowas abläuft, das erklärt uns nochmal Professor Bonner.
Aber man eröffnet das Knie nicht mehr, dadurch wird der Schaden am Knie wird sehr begrenzt. Also das Band, was man heutzutage einbaut, das ist auch gesichert gegen Rotationsbewegungen. Früher hat man diese Bänder nicht gegen die Rotation so sichern können und dann war immer nur der Anschub nach vorne, der ist verhindert worden, aber die Drehung dabei nicht. Und das haben die Spieler auch gemerkt. Und die Technik ist also wesentlich besser geworden, aber so ein Band, was da eingezogen wird, das muss sich wieder neu bilden. Ja, das hat zwar seine Struktur, aber innen im Band, da müssen die Fasern wieder nachwachsen. Und deswegen geht es auch so lange.
Also du brauchst auf jeden Fall Geduld. Wie wird es jetzt die nächsten Wochen, Monate weitergehen? Reha, jeden Tag was machen?
Genau, ich habe jetzt quasi mein neues eigenes Team, so muss man ja sagen, mit Tobi Lange und mit Alex zurzeit, die mich abwechselnd behandeln. Also hauptsächlich bin ich beim Tobi, der mich halt wirklich zurzeit 3 bis 4 Stunden am Tag quält oder auch lieb hat, je nachdem, was er machen muss an dem Tag. Wir meistens behandeln wir so 1,5 bis 2 Stunden und dann noch 1,5 Stunden so schon Kraftübungen auch wieder, weil man muss wirklich sagen, ich muss ja fast alles wieder neu erlernen. So klar kann ich es noch, aber wie gesagt, ich konnte am Anfang gar nicht mein Bein hochheben. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht hat. Da musste er erstmal mir wieder zeigen, wie geht denn der vordere Oberschenkel. Und ja, das erarbeiten wir jetzt Tag für Tag und dann werden irgendwann ja, größere Schritte folgen, wie für mich ein großer Schritt ist jetzt, dass ich ab morgen meine Krücken weglegen darf, meine Schiene, die ich in der Nacht habe. Ich hatte jetzt 4 Wochen lang eine Schiene, die das ruhig gestellt hat. Die kommt jetzt weg, die Thrombosestützen kommen jetzt weg, was für mich schon eine kleine Qual war, weil es nicht gerade schön. Was sich blöd anklingt, weil ich habe, glaube ich, schon viele Nadeln am Körper erfahren in meinem Leben, aber...
Ach was.
Ja. nein, und dann werden jetzt weitere Schritte folgen und ich glaube, da bin ich aber auch bei Tobi und ja, bei Alex in allerbesten Händen und sie versorgen mich super und ich werde alles machen, was sie mir sagen und dann kommen wir wieder.
Nimm dir ein Beispiel an Zlatan Ibrahimovic, der hatte zuletzt einen doppelten Kreuzbandriss und hat so schön gesagt, ich habe auch vorher nur mit einem Bein gespielt und der wird auch zurückkommen. Das kann man fest davon ausgehen. Mike, was ist mit Ihnen? Sie waren bis zum November Trainer bei Rapid Wien. Rapid steht aktuell auf Platz 7. Als Sie ja, beurlaubt wurden, stand die Mannschaft auf Platz 5. Ihr Nachfolger ist auch quasi gar nicht mehr im Amt. Ihr schlechtes Gewissen muss sich im begrenzten Rahmen halten.
Na, es geht nicht um schlechtes Gewissen. Es geht darum, dass man eine Aufgabe annimmt mit viel Leidenschaft, dass man eine hohe Eigenmotivation hat, dass man auch Ziele hat, wie man auch eine eigene Erwartung hat. Wir konnten sie in der Euroleague ja eigentlich bestätigen, die eigenen Erwartungen, weil da waren wir 2 Spieltage vor Schluss der Gruppenphase, waren wir 1 Punkt hinter Bilbao und Sassuolo, dem Serie A-Team. Hatten alle Chancen noch, wir waren im Pokalviertelfinale, aber wir waren in der Meisterschaft hinten dran, 5 Punkte hinter RB und ich glaube am Ende der Saison waren es 30 oder knapp 30 Punkte, die man hinter RB war. So ist der Fußball heute.
Gibt es schon eine Tendenz, wo es hingehen könnte jetzt? Also Ausland, Inland oder haben Sie schon irgendwie einen Plan oder lassen Sie alles auf sich zukommen?
Nein, darum geht es gar nicht. Echt, darum geht es gar nicht. Noch einmal, ich liebe dieses Spiel, ich liebe diesen Fußball, ich liebe es, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, ihnen was mitzugeben auf diesen Weg. Aber es geht immer auch um ein Projekt und es geht nicht darum, einfach nur einen Platz auf diesem Karussell zu besetzen. Weil das Der das Karussell steuert, der ist, glaube ich, krank. Ja, der sorgt immer dafür, dass immer mehr rausfliegen. Und wenn du zweimal rausgeflogen bist von diesem Karussell, dann, dann fragt man sich logischerweise auch, braucht man das? Braucht man das fürs Leben? Weil es tut weh, es sind Schmerzen. Mag keiner glauben, weil wir werden alle vernünftig entlohnt und wir müssen keinen Hunger leiden. Aber trotzdem haben wir eine Seele. Und dann hast du Situationen, wo du rausgeschmissen wirst, in einer Situation, die korrigierbar gewesen wäre aus meiner Sicht. Siehst dann, dass der Nachfolger, der vermeintlich Beste in Österreich, dass der nach 14 Spieltagen rausgeschmissen wird und sie noch wesentlich schlechter stehen. Und jetzt läuft es leider immer noch nicht. Ja. Das ist schade für die Jungs. Aber es ist einfach, wenn du nicht die Leck-mich-am-Arsch-Einstellung hast und dir wirklich alles am selbigen vorbeigeht, dann ist halt nicht so schön und deswegen schauen wir mal, was kommt. Aber
ich habe ja gelesen, Sie sind nervös. Gelernter Koch, haben aber in einem Interview mal gesagt, Sie taugen maximal zur Kaltmansel. Würden Sie im Schillergarten noch ein Drei-Gänge-Menü zusammenbekommen oder eher schwierig?
Ja, für Leute, die schmerzfrei sind, schon.
Also Hansi, vielleicht hätte es nicht für dein Geburtstagsmenü gereicht. Du bist ja im Sommer 70 geworden. Gehst du locker mit der Zahl um oder sagst du, oh, das tut mir ganz schön weh?
Also drüber nachdenken darf man nicht.
Okay.
Das gibt ein wenig ganz ehrlich, aber ich meine, man muss ja das Beste draus machen, beziehungsweise wenn man sich einigermaßen fit fühlt und auch noch gebraucht wird, dann ist das alles halb so schlimm. Und ich denke schon, dass man auch mit dieser Zahl ordentlich leben kann und auch noch hoffentlich vieles erleben kann und ganz besonders eben auch in meiner Leidenschaft oder das, was auch mein ganzes Leben lang Fakt war, das ist der Fußball, dass ich da also noch vieles mit bestreiten kann und auch noch viel Freude dran habe.
Schauen wir einfach mal. Hansi Kreische in bewegten Bildern.
Hans-Jürgen Kreische gehört zweifelsohne zu den wichtigsten Dynamo-Spielern in der 64-jährigen Vereinshistorie. Keiner traf so häufig wie er. 188 Buden in 344 Spielen. Dazu ist Kreische 1. Immer geradeaus, meinungsfreudig, engagiert. Einer, der den Fußball liebt. Der Sohn von Hans Kreische, geboren 1947 in Dresden, durchläuft alle Nachwuchsmannschaften der SGD, wird zeitweise von seinem Vater trainiert. Bereits mit 17 kommt er zum ersten Mal in der DDR-Oberliga zum Einsatz. Kreische wird einer der ganz Großen des Fußball-Ostens. BRD-Mitbesieger bei der WM 1974, Olympiadritter 1972, 50-maliger Auswahlspieler, 4-maliger Torschützenkönig der DDR-Oberliga, Fußballer des Jahres 1973. Mit Dynamo wird er 5-mal DDR-Meister und holt 1971 das Double. Er ist Protagonist der großen Europacup-Schlachten gegen Juventus Turin oder Liverpool. Unvergessen auch seine 4 Treffer gegen Partizan Belgrad. Bereits mit 30 Jahren ist Schluss. Viel zu früh. Trainerlegende Walter Fritsch und sein Weltklasse-Mann können nicht mehr miteinander. Er beendet sein Studium, wird Nachwuchstrainer, gibt sein Können an Dynamos Talente weiter. 1995 wird er für ein Jahr Cheftrainer der SGD. Später ist er als Talentescout unter anderem für den Hamburger SV in der ganzen Welt unterwegs. Seit 3 Jahren ist Hansi wieder hier, in seinem Revier. Scoutet für Dynamo, ist nahezu jedes Wochenende unterwegs, um nach Verstärkungen und Talenten für seine SGD zu suchen.
René, er gehört schon irgendwie hier zu Dresden, wie vielleicht das Blaue Wunder, oder?
Ja, das ist natürlich mit solchen Ausnahmefußballern, wie sie hier in der Runde sitzen und gerade mit Herrn Kreische, das ist schon was Besonderes. Also da kann man, das wird er oft genug gehört haben in den letzten Wochen und Monaten und davor wahrscheinlich auch, als er damals vor 10 Jahren 50 geworden ist, dass das halt was Besonderes ist, was er da hier geleistet hat. Und ich finde das ganz großartig auch von Dynamo Dresden, Und dass er sozusagen jetzt nochmal sagt, Freunde, passt mal auf, ich habe ja noch ein paar Sachen euch mitzugeben. Und dass auf ihn gehört wird, weil das ist ja das Problem gewesen, gerade in der Nachwendezeit, wie ich glaube oder wie ich es empfunden habe, dass es halt auf solche Leute, die so viel Sachverstand hatten im Fußball und diese, auch diese Stadt und diese Mannschaft einfach gelebt und erlebt haben, dass die sozusagen so weggedrückt wurden und denen halt nicht zugehört wurde. Und das war halt so schade drum. Und da ist, glaube ich, vieles liegen geblieben. Und das hat man jetzt zumindest ein bisschen ausgemerzt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg für diese Mannschaft und für diesen Verein.
Ja, und auf Hansi Kreischer wird gehört. Und wie auf ihn gehört wird, das hat uns Ralf Minge ja erst im letzten Talk beschrieben.
Hansi ist unser weitspielender Falke, der speziell auch für einen Nachwuchs immer unterwegs ist und der auch das Schöne bei ihm, also es sind ja viele Scouts, die dann anfangen mit rumeiern. Naja, aber könnte und so alles relativieren. Und beim Hansi gibt's bloß, das geht gar nicht. Oder den musst du holen.
Hansi, hat der Ralf recht?
Mir ist langsam peinlich, diese Lobhudelei hier. Also ich hätte mir zu aktiven Zeiten 5% davon gewünscht.
Hansi, wir setzen...
Wäre ich vielleicht noch besser gewesen.
Wir setzen noch einen drauf für den ehemaligen Mittelfeldspieler. Für den ehemaligen Mittelfeldspieler haben wir uns was überlegt. Wir schenken dir und deiner Frau einen kleinen Ausflug ins Wellnesshotel Seeschlösschen nach Senftenberg. Kannst du dich erholen? Ich zeig mal den Gutschein in die Kamera. Also viel Spaß und erhol dich gut und scoute weiterhin so fleißig. Ja, so langsam wird es hier draußen nämlich auch ein bisschen frisch und ja.
Was war bei mir? Musst du holen oder? Was hast du zu mir gesagt? Musst du holen oder? Hast du gesagt, geht gar nicht? Das interessiert mich nicht, wo ich auf diesem
Sitzt Spanien du jetzt hier am Tisch oder sitzt du nicht hier am Tisch?
Musst du haben, hat er gesagt.
Wird so langsam frisch draußen, also die kalte Jahreszeit kommt so langsam und das wird eine besondere für den Herrn hier ganz außen, der heute schwarz-gelbe Schuhe trägt. Hast du die extra wegen heute gekauft oder?
In der Tat, also die waren sozusagen, deswegen ist der Preis auch noch dran. Ich wurde vom Kameramann nochmal gezielt darauf hingewiesen, dass der Preis noch unten dran steht, aber das war in der Tat und die gab es wirklich in einem Spezialgeschäft in Dresden und da habe ich gesagt, okay. Also Freunde, das ist hier nach der Einladung, sind das zum ersten Mal getragen heute hier an der Stelle.
Hast du die etwa vom Geschenke
kriegen? Nee. Habe ich selber bezahlt. Alles gut.
Aber ganz kurz, wie gesagt, die kalte Jahreszeit kommt. Wie kommt man auf eine Idee, den Skiweltcup nach Dresden zu holen? Konntest du nachts mal nicht schlafen und hast deinem Kompagnon Thorsten Püschel gesagt, du, das müssen wir jetzt unbedingt mal angehen?
Das ist da dämlich gewesen. Die haben uns alle einen Vogel gezeigt in der Welt des Wintersports und haben gesagt, die zwei Bekloppten von der ARD wollen in Dresden an der Elbe irgendwie mit dem Ski Langlauf irgendwas machen, aber lass mal laufen. Die erzählen so viel den ganzen Tag, die sollen wir erstmal weiterreden. Und dann sind wir in der Tat losgelaufen, Thorsten und ich, und haben dann dieses Projekt sozusagen ins Laufen bekommen, haben dann ein bisschen Geld eingesammelt und haben dann ein paar Leute überzeugt davon. Und dann gab es sicherlich den Punkt, dass wir auch mit viel Überzeugungskraft sozusagen den Skiweltverband überzeugt haben, dass das im Januar ein guter Ort ist, diesen Weltcup hier stattfinden zu lassen. Und heute war die große Inspektion da bei uns, also der Skiweltverband mit all seinen Renndirektoren und mit den Verantwortlichen von der Weltvermarktung des Skiweltverbandes plus der Skiverband plus Rennleiter und die Fernsehleute waren alle nochmal da und haben die Strecke heute nochmal angeguckt und die ganzen Sachen also sozusagen einen Haken dran gemacht und in der Tat werden wir da ab nächstes Jahr Januar für 4 Jahre jetzt erstmal den Skiweltcup hier in Dresden haben und so ein bisschen im großen Zirkus dieses Skiweltcups mitspielen und da am Elbufer die besten Wintersportler, die es im Langlaufbereich gibt, aus der ganzen Welt zu Gast haben in der Stadt. Ja.
Und René, du hast uns ein paar Impressionen mitgemacht.
Ja, sehr
wie
gerne.
Könnte das Ganze im Januar 2018 hier in unserer Stadt aussehen?
Wir freuen uns, Dresden als neuen Weltcup-Veranstalter begrüßen zu dürfen. Das neue Konzept hat uns überzeugt. Wir freuen uns auf die Tage beim Elbow.
Dresden made a professional job by a good promotion within the cross-country committee. So we are also very much convinced that the organizers are serious and will make a perfect job.
I've raced in Milan, Moscow, Stockholm, Dusseldorf, and I'm really excited to hear that Dresden is thinking about putting on a city sprint in a couple of years. It looks like there would be an incredible atmosphere right there in the middle of the city next to the river.
Toll, René. Ein Megaspektakel am 13. und 14. Januar. Und das Schöne ist, ein Großteil der Strecke wird ja frei zugänglich sein.
Absolut. Im hinteren Bereich, also vor dem West-In-Hotel, das wird der Bereich sein, wo alle hinkommen können, die da gerne mal ein bisschen nahe dabei sein wollen. Und auf der anderen Seite, da wo die Filmnächte...
oder Kaiser singt.
Oder wo Roland Kaiser singt, an der Stelle wird es Eintrittskarten geben für 3000 Leute. Das ist morgen geht's los. Morgen 11.15 Uhr ist der Start, weil genau morgen in 4 Monaten um 11.15 Uhr ist sozusagen der erste Start für den ersten Wettbewerb und da beginnt morgen der Kartenvorverkauf über die Online-Plattform, über unsere Internetseite.
Und, komm, mach noch kurz Werbung, wie heißt die Internetseite?
Sehr gerne, www.skiweltcup-dresden.de, dort gibt es die Tickets zu kaufen und dann wird das, glaube ich, ein ganz cooles Spektakel werden. Ja.
Wenn Dynamo nicht gerade im Trainingslager ist, kann man sich das definitiv mal anschauen, oder?
Definitiv, also sehr beeindruckende Bilder, muss ich sagen. Da wäre ich gerne dabei, aber 13., 14. Januar liegt natürlich verdächtig
in Spanien.
In Spanien, ja.
Genau.
Die letzten Jahre waren 13., 14. meistens in Spanien, deswegen wird es schwierig. Aber wenn dem nicht so wäre, dann ist das mit Sicherheit was ich mir sehr, sehr gerne anschauen würde.
Mike, ich soll noch viele Grüße von einem ausrichten, der aktuell auf der Insel spielt. Michael Hefle hat gesagt, grüße mal bitte meinen Trainer und Mentor. Michael, habe ich gemacht. Toll, was der gerade und was Huddersfield dort in der Premier League anstellt, auch wenn sie gestern Abend verloren haben.
Ja, aber trotzdem sensationelle Entwicklung auch von Hefle, den ich ja als Spieler entführt hatte. Und ich begleite diesen Weg auch noch. Wir haben ab und zu Kontakt über WhatsApp. Hat er sich absolut verdient, weil der ist total bekloppt. Der gibt sein Leben für dieses Spiel und der hat es echt verdient. Auch wenn natürlich jetzt die Konkurrenz größer wird, die Einsatzchancen nicht gerade gestiegen sind. Aber das mal so aufzusaugen, ne? Mal in Liverpool zu spielen, so gegen United, und das ist echt großer Sport, das ist genial, und das hat er verdient, weil auch als er dritter, vierter Innenverteidiger war in Fürth, hat er gearbeitet wie ein Erdferkel. Er hat wirklich, hat jeden Tag Gas gegeben, hat sich nie hängen lassen, und dann wirst du am Ende des Tages belohnt. Ja, er hat hier einen riesen Job gemacht, glaube ich.
Definitiv.
War ja auch euer Captain. Es ist immer vorne weggegangen, hat sich immer Situationen gestellt, auch wenn es nicht so lief. Und hat dann diesen Sprung gewagt nach Huddersfield. Und ja, auf einmal bist du in der Premier League. Das ist wie ein Märchen, aber das macht diesen Sport aus. Und deswegen lieben wir alle auch diesen Sport, weil er gibt dir so schöne Momente, die du nie vergessen wirst. Und er erlebt gerade eine ganze Menge davon.
Schöne Grüße auf die Insel, das war ein schönes Schlusswort. Wir setzen auf einen erfolgreichen Herbst der Dynamo Sören. Der fängt dann hoffentlich schon am Sonntag in Regensburg an und eine erfolgreiche englische Woche. Vertrauen auf das Gespür für Schnee von Herrn Kindermann, hoffen auf die Speernase von Hansi Kreischer, ein gutes Haifleisch bei dir, Paco, und natürlich irgendwann auf den passenden Verein für Sie, Mike Büskens. Schön, dass Sie da waren. Danke an meine Gäste hier oben auf dem Podium. Danke an Sie, Open Air im Schillergarten. Das hat riesen Spaß gemacht. Danke an alle Zuschauer im Netz, auf Facebook und wo Sie uns auch immer zugeschaut haben. Und auch ein großes Dankeschön an das Team, was das hier hinter den Kulissen bewerkstelligt hat. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf nächstes Mal bei 1953 der Dresdner Fußballtalk. Wünsche einen schönen Abend. Dankeschön.